Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Vanessa Wu. Sie arbeitet als Redakteurin für Politik und Gesellschaftsthemen bei Zeit Online. Guten Tag, Frau Wu.
Hallo.
Wir haben es gerade gehört, 33 Grad, unglaublich heiß. Wie haben Sie den Vormittag überlebt, verbracht?
Oh, ich habe mich vor kurzem verlobt und deswegen saß ich heute in einem völlig verschwitzten, heißen Standesamt rum, um die Trauung anzumelden.
Herzlichen Glückwunsch. Danke. Zur Verlobung. Und da war es heiß, da gibt es keine Klimaanlage in so einem Standesamt.
Nee, gibt es nicht. Standesamt ist ein maximal trostloser Ort, zumindest das in Friedrichshain-Kreuzberg.
Schade, aber Sie hatten trotzdem Romantik im Herzen, nehme ich an.
Absolut, ich freue mich auch schon sehr auf die Hochzeit, ja.
Die SPD hat sicher keine Zeit, romantischen Gefühlen nachzuhängen oder gar übers Wetter zu sprechen. Da stehen die Entscheidungen an, die jetzt wirklich wichtig sind, oder?
Genau. Also super spannend wird es jetzt diesen Vormittag vor allem oder die nächsten Tage. Ist ja auch noch nicht völlig klar, wie es kommissarisch weitergeht und so weiter. Also soweit ich gehört habe, in den Nachrichten kam es gerade kurz, gibt es nun Vorschläge erstmal.
Genau, Vorschläge für ein mögliches Führungstrio. Mhm. Darüber sprechen wir gleich. Unser großes Thema in dieser Sendung, Quo Vadis SPD. Andrea Nahles tritt also zurück. Die SPD muss sich in Windeseile neu aufstellen. Den Parteivorsitz hat Nahles heute zurückgegeben. Den Fraktionsvorsitz will sie morgen zurückgeben. Die Kanzlerin hat sie ja sehr gewürdigt.
Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen. Aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter.
Das hat Angela Merkel gesagt, die Kanzlerin. Wie haben Sie diese Rücktritte wahrgenommen, Frau Wu? War das jetzt an der Zeit, dass Andrea Nahles diese Schritte geht?
Ja, das war es. Also bei der SPD geht es ja schon, die SPD ist ja schon länger ein Trauerspiel. Und auch ihre Entscheidung, nochmal in die Große Koalition zu gehen, haben schon sehr viele hinterfragt. Auch nochmal die Parteibasis durchzupeitschen und da den Koalitionsvertrag zuzustimmen. Alles sehr schwierig gewesen und jetzt konnte sie sich einfach nicht mehr halten. Nichtsdestotrotz, so schwierig es politisch ist und so richtig ich auch einfach ihre Entscheidung finde, zurückzutreten. Und so sehr, ich sehe das sogar als Dienst an ihre Partei jetzt, wirklich dieser Partei einen Schub zu geben, sich schneller zu erneuern. So sehr muss man, glaube ich, trotzdem auch die Person Nahles nochmal ein bisschen würdigen. Also ich finde es sehr.
Das machen wir gleich. Ja? Machen wir gleich. Lassen wir uns erst nochmal, lassen Sie uns diese Dinge, die heute passiert sind, nochmal besprechen. Denn wir haben es eben schon ganz kurz angesprochen. Es soll jetzt also für den Vorsitz ein Trio geben. Die engere Parteiführung hat dem Vorstand die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, vorgeschlagen. Und den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Diese drei also sollen jetzt die Partei führen. Ist so ein Trio eine gute Idee?
Naja, was eine gute Idee für eine Übergangsphase ist, darüber kann man, glaube ich, wirklich streiten. Ich denke, es ist erstmal richtig, überhaupt schnell Personen zu kommunizieren, die das Ganze anführen könnten. Und die drei sind ja auch eher jünger, eher nochmal ein bisschen frischer, aber ich glaube, man sollte nicht jetzt die ganze Hoffnung darauf setzen. Es ist kommissarisch und so sollten wir das auch sehen.
Mhm. Einer wollte es auf keinen Fall machen, das war Olaf Scholz, Vizekanzler, Finanzminister.
Genau, und der meinte, er kriegt das ja zeitlich nicht auf die Reihe.
Das war sein Argument, ja.
Aber eigentlich gilt er ja auch als vertrauter Nahles und da ist es erstmal naheliegend, sich nicht in erste Reihe zu stellen oder gleich zu übernehmen. Und ich weiß nicht, die SPD, wir beobachten ja schon länger, dass sie in einem Selbstfindungsmodus ist und ich weiß auch nicht, ob es so gut ist, voranzupreschen, wenn man selber nicht gerade die zündende neue Idee hatte, sondern eigentlich genau das immer mitgetragen hatte, was war. Deswegen finde ich es auch irgendwie richtig, dass er sich jetzt gerade nicht voranstellt, sondern dass die SPD wirklich auch nochmal auf radikaleren Selbstfindungskurs geht.
Es gab eine Frau, die etwas radikaler ist, Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, die damals gegen Nahles verloren hat. Sie hat Interesse an der Parteiführung angedeutet, lehnt die Große Koalition ab und sie hat beim Deutschlandfunk im Interview gesagt:
Wir wissen, wie es gehen kann. Wir könnten zum Beispiel auch uns öffnen und sagen, wir bieten eine Doppelspitze an mit der Wahl des neuen Bundesvorstandes. Wir bieten an eine Urwahl. Wir bieten an, in auf Parteitagen Dinge zu entscheiden, die im Moment nur der Konvent entscheidet. Wirklich raus aus diesen kleineren Gremien rein in offene Verfahren. Nur das weckt Vertrauen bei all denen, die noch nicht Mitglied in der SPD sind, die wir alle brauchen.
Also sie will auch eben neue Mitglieder gewinnen. Jetzt sagt sie, wir brauchen eine Doppelspitze. Jetzt ist kommissarisch ein Trio im Blick. Sie sagt aber auch, man könnte eine Urwahl gebrauchen, also vielleicht die Mitgliederbefragung über das Führungspersonal. Ist das eine gute Idee?
Ich finde es zumindest eine charmante Idee, wenn man mit den Köpfen, die jetzt gerade oben sind, nicht mehr wahnsinnig viel anfangen kann, dann doch nochmal an die Basis zu gehen. Ich meine, es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass die SPD das versucht. Aber vielleicht kommen da nochmal irgendwie interessante Ideen raus und vor allem stärkt es, glaube ich, auch nochmal den demokratischen Prozess auch innerhalb der SPD, wo man irgendwie echt noch in letzter Zeit das Gefühl hatte, die ist einfach nur noch so ein Karussell aus altbekannten Gesichtern. Ja.
Es hat in der Tat schon mal ja eine gegeben, eine Mitgliederbefragung. Das war 93 nach dem Engholm-Rücktritt damals. Und da standen dann zur Auswahl Schröder, Scharping und Heide Wiczorek-Zeul. Und Herr Scharping ist es geworden. Ja. Hat dann auch nicht wirklich funktioniert auf lange Sicht.
Ja, das war vor meiner Zeit, aber ich glaube, oder nicht ganz vor meiner Zeit, 2 Jahre alt war ich da. Aber wir befinden uns einfach jetzt nochmal in einer komplett neuen Lage. Die SPD hat so unglaublich viele Stimmen verloren. Jetzt einfach nochmal eine Basis mit einzubinden, mehr Leute vor allem mit einzubinden, sich einfach nochmal ganz neue Sachen anzuhören. Warum nicht? Also ich meine, die SPD, wenn wir ehrlich sind und auf die Zahlen gucken, was hat sie eigentlich noch zu verlieren? Ich weiß nicht, ob da so viel Vorsicht gerade geboten ist oder nicht einfach ein sehr, sehr mutiger Vorwärtsschritt und dann mal gucken, wie es weitergehen könnte.
Und Regionalkonferenzen analog der CDU?
Könnte klappen, wenn es nicht ein reines Zuhörspiel ist, glaube ich. Also ganz oft suggerieren ja gerade diese regionalen Konferenzen, ja, wir sind da, wir sind vor Ort, sagt etwas und wir schreiben es auf und dann verpufft es am Ende alles. Mhm. Man müsste halt gucken, ob man die so strukturieren kann, dass aus den Vorschlägen und aus dem Gesagten wirklich was wird.
Also kommissarisch soll vielleicht ein Trio, die Partei, die SPD, leiten in Zukunft Manuela Schwesig und Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel. Und für die Fraktion ist es wohl so, dass Rolf Mütze nicht diese Fraktion führen soll. Soweit ist es klar. Lange hat ja die Große Koalition gebraucht, um sich überhaupt als Große Koalition zusammenzuraufen. Jetzt steckt sie in dieser tiefen Krise, weil Andrea Nahles zurückgetreten ist, weil sich die SPD neu aufstellen muss. Aber die Kanzlerin Angela Merkel sagt:
Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen auch mit großem Verantwortungsbewusstsein.
Für die CDU gilt Verantwortungsbewusstsein, sagt Angela Merkel. Und das war jetzt ein bisschen schnell. Das war nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer, die so ein bisschen in ein ähnliches Horn bläst und sagt eben, man müsse weiterarbeiten. Die SPD müsse ihre Personalentscheidungen zügig treffen. Aber
für die CDU gilt, dies ist nicht die Stunde von parteitaktischen Überlegungen. Wir stehen weiter zur Großen Koalition.
Also man will weiterarbeiten in der Großen Koalition. Frau Wu, ist es möglich, einfach so jetzt weiterzuarbeiten? Jetzt kommt eine kommissarische Führung für die SPD und insofern ja, setzt man das um, was im Koalitionsvertrag steht?
Möglich ist es bestimmt. Die Frage ist, ist es sinnvoll? Eine Koalition, die schon so sehr von Anfang an gewankt ist und von einer Krise in die nächste gegangen ist. Mit welchen Argumenten soll man sie denn noch zusammenhalten? Bisher war das immer das, was Merkel gesagt hatte, Vernunft. Und es gibt immer eine weltpolitische Lage, auf die man verweisen kann. Ich glaube, es werden nicht die ruhigen Zeiten kommen, wo man mal sagen könnte, ja, okay, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um mal grundsätzlich neu zu überlegen. Ich denke, wenn man auf die Europawahlen vor allem nochmal zurückguckt, aber auch auf vergangene Landtagswahlen, muss man einfach nochmal sagen, ey, vielleicht sollten wir uns diese ganze Lage nochmal neu evaluieren und nicht so weitermachen. Also ich bin eine Freundin des radikalen Bruchs jetzt gerade, zu sagen, wir nehmen den Rücktritt an Andrea Nahles wirklich mal als Grund, um nochmal zu überlegen, wohin es mit der GroKo geht, weil bessere Zeiten werden dafür nicht kommen.
Das mag so sein, aber ich bin schon der Meinung, dass im Moment sehr viel weltweit gesehen und europäisch gesehen so am sich verändern ist. Also wenn wir zum Beispiel jetzt die EU sehen, wo viele Stellen neu besetzt werden müssen, wo Verhandlungen über den EU-Haushalt geführt werden müssen, wo Deutschland in 2020 die EU-Präsidentschaft innehaben wird. Also wenn jetzt innenpolitisch so viel neu verhandelt werden muss, dann würde das ja gerade für Europa, denke ich mal, nicht besonders vorteilhaft sein.
Das stimmt einerseits. Also wenn Deutschland 2020 die Ratspräsidentschaft innehat, dann hätte Deutschland eigentlich auch jetzt noch ein bisschen Zeit, sich besser neu zu sortieren. Also so könnte man auch argumentieren. Das andere ist, dass auch dieser Status quo erhalten unglaublich viel Energie kostet. Oder zumindest hat es in den letzten Monaten, wie wir gesehen haben, sehr viel Energie gekostet. Es war nicht so, dass es die letzten Monate sehr viel friedlicher zuging innerhalb der GroKo, sondern es gab Schlägereien. Wir waren immer wieder mal kurz vorm Zusammenbruch und Auseinanderbruch. Und vielleicht kann man einfach sagen, so jetzt einmal und es wird wehtun, aber vielleicht geht es besser weiter.
Aber ich meine, es gab Streitereien, aber es gab doch auch tatsächlich Ergebnisse. Mhm. Wir denken mal an das Gute-Kita-Gesetz, an das starke Familiengesetz, diese Gesetze mit den schönen Namen, die wir vielfach diskutiert haben. Mhm. Oder auch andere Dinge, die durchaus von der SPD getragen wurden.
Das stimmt. Auch insgesamt, die ganze Zeit der Großen Koalition, muss man jetzt auch sagen, war nicht schlimm. Unterm Strich sind gute Dinge rausgekommen. Aber das, was anscheinend die Bevölkerung braucht und wofür sie die aktuelle Regierung auch ziemlich abstraft und was auch für viele Streitigkeiten sorgt, ist, dass viele sich nicht mehr damit zufrieden geben können, dass es immer wieder kosmetische Korrekturen gibt oder Dinge, die als Kleinigkeiten zumindest wahrgenommen werden, die aber nicht mehr richtungsweisend sind. Und wenn wir uns angucken, wofür die Leute auch auf der Straße gehen oder was sie wählen, dann geht es irgendwie gerade um ein größeres Ganzes. Es geht nicht nur um Kita, sondern es geht um so Dinge wie
Klima.
Klima, bezahlbare Mieten, Digitalisierung, es sind einfach, oder auch Polizeigesetze. Wie wollen wir zusammenleben? Was für eine Gesellschaft, wie autoritär oder illiberal wollen wir sein? Oder wie offen und tolerant wollen wir sein? Mhm. So, das sind die ganz großen Fragen, die sich die Gesellschaft stellt, aber die auch in die Politik durch eben Wahlen dringen.
Absolut, aber das ist ja jetzt auch sehr, sehr deutlich geworden durch die Fridays for Future-Demonstrationen zum Beispiel, durch das Rezo-Video letztendlich auch, das ja nochmal sehr viel aufgerüttelt hat, dieses Video eben des YouTubers. Aber gerade weil jetzt eben so viel Wandel kommt, der so angetrieben wird, eben durch die junge Generation auch, wäre es doch eigentlich ganz gut, sage ich jetzt mal, als Gegenposition eine Regierung im Amt zu haben, die sich zusammengerauft hat unter Mühen und die da jetzt darauf reagiert und weiterarbeitet.
Ja, das wäre das Ideal. Also das wäre ja genau, was sich jetzt gerade alle wünschen, was alle hoffen. Aber beide Parteien strahlen irgendwie gerade nicht aus, dass sie mit diesen großen Fragen, die sehr mit großer Dringlichkeit auch an sie herangetragen werden, dass sie damit umgehen können. Also allein, wenn wir uns die Reaktion auf das Rezo-Video anschauen und was Annegret Kramp-Karrenbauer dazu geäußert hatte und dann irgendwie auch Regulierungen von Meinungsfreiheit online vorgeschlagen hatte, das ist einfach nicht die adäquate Reaktion auf eine ganz andere Sache. Also sie lenkt eigentlich von den eigentlichen Themen ab und auch die SPD. Und ich meine, sie haben sich alle geäußert, ja, fair enough, aber wieder mit sehr kleinen Vorschlägen. Und ich sage ja nicht, dass es irgendwie...
Ist halt die Frage, wer kann es besser machen?
Genau, es ist die Frage, wer kann es besser machen? Also wir kennen ja zum Beispiel eine Partei, die Klimafragen schon lange sich auf die Fahne schreibt, die da auch sehr viel Expertise aufgebaut hat. Mhm. Und ich setze auch ein bisschen Hoffnung in die. Also wenn wir den Klimawandel tatsächlich ernsthaft und angehen wollen und auch irgendwie Schmerzen ertragen wollen, die damit einhergehen, dann glaube ich, wird die Zukunft zwischen CDU und Grünen ausgemacht.
Wir sprechen über die SPD, über die Große Koalition, die Zukunft dieses Landes. Andrea Nahles geht und die Große Koalition wankt. Interessant ist, dass es oft Frauen sind, die den Karren, ich sage jetzt mal salopp, aus dem Dreck ziehen sollen, wenn es brenzlig wird. Es gibt so einen Begriff, den ich heute von unserer Redakteurin Jenny Gensmer gelernt habe, vom gläsernen Cliff. Das ist also ein Phänomen, das besagt, dass man Frauen eher über das gläserne Cliff springen lässt, über die Klippe springen lässt, indem man sie genau dann befördert, wenn der Job besonders problematisch ist. Also wenn man zum Beispiel eine Vorstandsposition besetzen will, wo man davon ausgeht, dass die Person, die diese Position besetzt, dann vielleicht untergehen wird. Jetzt wissen wir, dass kommissarisch die Partei von einem Trio geleitet werden soll. Da ist Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen, aber da sind eben auch Malu Dreyer und Manuela Schwesig aus Rheinland-Pfalz und aus Mecklenburg-Vorpommern. Frau Wu, was denken Sie, ist das so, dass zum Beispiel jetzt Malu Dreyer, die man ja kennt als sehr besonnene Politikerin, als jemand, der ausgleicht, und Manuela Schwesig, die man auch kennt als eine Frau durchaus auch mit Ambitionen, dass man die jetzt sozusagen holt, um die Trümmer zusammenzusuchen?
Ja, es gibt im politischen Diskurs und in Sozialwissenschaften immer wieder, wird auch von Trümmerfrauen zum Beispiel gesprochen. Wir sehen es auch in Großbritannien mit Theresa May. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, unabhängig vom Geschlecht, eine Person zu finden, die körperlich schon etwas ganz Neues verkörpert. Also es kann eine Frau sein, aber wenn wir in andere Länder gucken, wie zum Beispiel nach Österreich mit Sebastian Kurz oder nach Frankreich mit Emmanuel Macron, dann sehen wir, junge Männer gehen auch.
Gut, aber jetzt zum Beispiel in Österreich, die Frau Bierlein ist auch wieder eine Frau.
Das ist auch wieder eine Frau, genau. Damit würde sich die These auch wieder bestätigen. Es kann sein, dass Frauen diese Position bekommen. Die werden halt als erstens frischer wahrgenommen und zweitens auch als, da gibt es auch noch das Narrativ, die Erzählweise von der Mutter der Nation, Menschen, die insbesondere Werte verkörpern. Das heißt, wenn alles zu Bruch geht, dann sind Frauen noch im Zweifel die irgendwie ja Werte wie Verlässlichkeit zum Beispiel oder so ein Verständnis von dem, was das Volk eigentlich sein soll,
mitbringen. Genau. Okay, aber diese These vom gläsernen Cliff, das scheint mir eher so zu sein, dass man davon ausgeht, dass man gar nicht so sehr auf diese wertschätzenden Dinge blickt, sondern eher sagt, naja, wir nehmen jemand, der es nachher sowieso nicht schafft. Also Olaf Scholz jetzt zum Beispiel, Finanzminister, der ja gleich abgewunken hat und gesagt hat, er kann nicht, er hat keine Zeit, könnte man ja vielleicht auch denken, naja, er hat aber auch keine Lust, sich jetzt zu verbrennen. Vielleicht hat er später doch nochmal was anderes vor.
Stimmt, Großbritannien auch mit Theresa May. Jetzt soll ja Boris Johnson kommen. Vielleicht hat er auch bessere Karten, keine Ahnung. Ja, es kann gut sein. Also ich meine, letzten Endes ist es eine These. Es wäre eine sehr traurige für diese Gesellschaft, wenn Frauen immer dazu eigentlich verbrannt werden.
Das wäre in der Tat sehr traurig.
Andererseits, man weiß es nicht. Also wir können ja auch nicht auf eine sehr lange politische Vergangenheit der Frauen zurückblicken. Und ich sehe schon, dass einfach Schlupflöcher sind, aus denen man viel machen kann. Also man kommt erstmal rein und hat überhaupt die Chance, Dinge ganz neu nochmal zu gestalten. Wenn denn der Wille da ist und auch die Unterstützung von der Partei zum Beispiel und diese Frauen nicht nur eingesetzt werden, um sie von der Klippe zu stürzen.
Und vielleicht auch die Unterstützung von den Frauen, was ja jetzt auffällig war. Mhm. Andrea Nahles kündigt ihre Rücktritte an und wurde aber von den Frauen gar nicht gestützt oder auch gar nicht gewürdigt. Sie wollten vorhin noch mal ein Plädoyer für sie halten oder sie würdigen.
Ich habe kein druckreifes Plädoyer für Andrea Nahles, aber ich finde, dass sie einen sehr interessanten politischen Charakter, weil sie immer ihre Ideen gegen auch Widerstände eingebracht hat und vor allem sehr interessant, sag ich mal, in ihrer Ansprache war. Sie konnte damit verschiedenste Milieus erreichen, was ja genau die Basis der SPD war, weil sie auch auf eine andere Weise Klartext gesprochen hat, weil sie nicht Wert darauf gelegt hat, völlig verklausulierte Politikersprache zum Beispiel immer zu sprechen. Das habe ich immer zum Beispiel hoch angerechnet.
Andere haben ihr das komplett vorgeworfen, haben gesagt, das ist vulgär.
Das kann man machen, aber ich finde, das ist irgendwo auch klassistisch, wie soll ich sagen. Also natürlich kann man aus einer bildungsbürgerlichen Familie kommen und schon immer diese Sprache aufgesogen haben und dann sagen, alles andere ist schlecht. Aber die Realität ist nun mal, dass viele Menschen diese Sprache nicht sprechen und aber auch nicht verstehen. Und so gesehen, finde ich, hat sie da schon auch zumindest versucht, Brücken zu schlagen, auch in andere Bevölkerungsschichten. Und das, glaube ich, braucht es irgendwie auch immer mehr. Wir sehen auch, dass diese Politiker populär sind, die irgendwie schaffen, mit allen möglichen Leuten zu sprechen und nicht nur mit einigen wenigen.
Aber andererseits wird ja über Andrea Nahles gesagt, dass es ihr eben genau nicht gelungen ist, in der Partei mit den verschiedenen Flügeln wirklich zu sprechen und sie hinter sich zu versammeln.
Genau, also Sprache ist das eine Inhalt nochmal so ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob wir nicht auch in der Politik mal Charaktere bräuchten, die so ein bisschen mehr von draußen kommen. Also sie hat ja wenig gemacht, außer SPD, so ihr Leben lang.
Ja, das war so ihre Leidenschaft.
Genau, war ihre Leidenschaft und es ist auch großartig, wie sie sich da eingebracht hat und das sich auch in diesem Männerhaufen sich eigentlich wirklich gut durchgesetzt hat eigentlich. Letzten Endes kann man nur den Hut davor ziehen, aber trotzdem, glaube ich, fehlte der Kontakt ganz nach außen und dann auch die ganzen Ideen, die wirklich jetzt von außen auf die Straßen kommen, die sind einfach nicht irgendwie in die Partei gekommen, wenn man nur unter sich zu viel bleibt.
Gut, wie kriegt man also die Ideen von der Straße in die Parteien? Ich denke schon, dass die jetzt einfließen, eben durch die Demonstrationen für den Klimaschutz auf jeden Fall oder durch so ein YouTube-Video wie das von Rezo. Aber in der Tat muss man sich überlegen, wie man in Zukunft die Jugend gerade, die jüngeren Leute ansprechen kann und will und wie man deren Ideen aufnimmt. Wer Wahlen gewinnen will, der muss sich in Zukunft ganz genau überlegen, wie er die jungen Menschen ansprechen will, die Jugend. Das haben wir jetzt gesehen, als Rezo sein CDU-Video auf den Markt gebracht hat, der YouTuber mit den blauen Haaren, und die CDU tatsächlich eher hilflos darauf geantwortet hat. Wie hat die SPD geantwortet? Sie hat geantwortet mit einem Video, was Sie sich vorhin, Frau Wu, noch angeguckt haben. Ne? Mhm. Lars Klingbeil, Kevin Kühnert und Timo Wölken sitzen da oder in einem Ambiente eines Clubs, der aber ganz leer ist. So sieht das zumindest aus, Lautsprecher.
Auf drei Bürostühlen.
Auf drei Bürostühlen, genau. Und da schwingen sie so ein bisschen hin und her und sagen, hey Leute, die SPD ist die Partei der Wahl. Wir hören mal Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD.
Ich will euch am Ende noch sagen, dass wir drei, Kevin, Timo und ich, dass wir euch ein sehr ernsthaftes Angebot machen, ins Gespräch zu kommen. Organisiert euch, ladet uns ein. Wir versprechen euch, wir kommen dazu, egal ob Wahlkampf ist oder nicht. Uns ist wichtig, dass wir mit euch im Gespräch sind. Und dieses Interesse ist sehr, sehr ernst gemeint. Also sagt Bescheid, wo wir hinkommen sollen. Wir sind da. Wir wollen mit euch diskutieren. Lasst euch auf diese Diskussion ein. Uns wäre das sehr wichtig. Dieses Angebot steht. Also meldet euch.
Und zwar egal, ob offline oder online.
Das sagt also Herr Wölken da noch schnell. Ist das so ein Weg, die Jugend jetzt zu erreichen, zu antworten auf dieses Rezo-Video?
Also ich fand das Video an sich... Ich habe nichts dagegen, wenn Leute online gehen und sich als sehr nahbar inszenieren. In dem Fall fand ich, hat es nicht ganz so gut funktioniert. Das ist einfach ein sehr künstliches Setting gewesen. Und dann noch dazu haben sie so Sätze gesagt, die total auswendig gelernt klangen und auch in der Politik ins Gespräch kommen. Einfach reden zum Beispiel. Sag einfach reden.
Wir wollen aber miteinander reden. Lasst uns mal reden.
So. Ja, lasst uns mal reden. Ladet uns ein. Ich komme vorbei. So, das ist eine verständliche Sprache. Mhm. Ich will mich aber auch nicht so wahnsinnig darüber lustig machen, weil ich glaube, es ist wichtig, verschiedene Generationen anzusprechen, und wir wissen einfach, dass gerade U20 total viel auf YouTube ist. Ob man das mit solchen Aktionen sehr gut schafft oder ob man nicht vorher dann doch nochmal ein bisschen Kommunikationsberatung macht und guckt, wie reden die tatsächlich, das kann man sich angucken, aber da sind sie, da holen sie sich ihre Informationen, und wenn man da sich komplett rauszieht, dann ja, verpasst man sie letzten Endes auch. Aber trotzdem geht es ja auch immer noch um Inhalte, weil auch junge Leute sind ja irgendwie nicht doof, sie verstehen schon, was man denen versucht zu sagen oder was man denen versucht nicht zu sagen, indem man Dinge völlig verklausuliert. Und
ja, in der Tat hat Felix von der Laden, seines Zeichens auch YouTuber, hat gesagt, was habt ihr eigentlich für ein Problem? Es geht gar nicht darum, digital zu kommunizieren oder analog zu kommunizieren, sondern es gilt, Themen zu setzen und auch auszufüllen, die die jungen Leute gut finden. Und dann sagt er zum Beispiel, Uploadfilter, da sei halt im Koalitionsvertrag was anderes verabredet worden, als was nachher dann bei rumkam. So, und das würde eben dann nicht verziehen werden von den jungen Leuten. Darum ginge es.
Genau, absolut. Also es geht auch um Inhalte und auch trotzdem um die Kommunikationsform. Also wenn man sich ewig zurückzieht und gar nicht irgendwie rausgeht, das finde ich schwierig, aber jetzt mal ein lustiges YouTube-Video zu machen, wo Tierbabys oder so drin sind, das ist es halt auch nicht. Die Kombination aus beiden, und das machen einfach beide Volksparteien gerade nicht besonders gut. Es gibt immer wieder Anläufe, die sind leider immer wieder ein bisschen peinlich.
Aber wenn wir jetzt an die CDU denken, der Philipp Amthor, der junge Mann, sollte ja eins drehen, ein Video als Antwort auf Rezo. Das ist, hat er auch gedreht, aber es ist nachher nicht veröffentlicht worden. Das ist ihnen ja dann auch vorgeworfen worden, so erst die Ankündigung und dann lösen sie das nicht ein. Also ich, als ich jetzt das SPD-Video gesehen habe, habe ich gedacht, na gut, es mag so sein, wie Sie sagen, das ist so ein bisschen gestelzt und man fragt sich so, aber letztendlich haben sich doch Dreie hingesetzt und haben sich filmen lassen und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Und wir auch wenn wir dafür nachher kritisiert werden, wir tun es, und hier ist unser Antwortvideo. Und das Statement oder der Schlusssatz heißt, kommt zu uns, wir wollen reden.
Ja, das ist auch super. Ich meine, es haben über 200.000 Leute, glaube ich, angeklickt. Also es ist auch nicht jetzt schlecht geklickt. Kann man öfter machen. Ich finde es schön, solange es eben mit Inhalt einhergeht.
Ja, und der Inhalt, der halt jetzt gefordert wird, ist das Klimaschutzgesetz bis Ende des Jahres. Das wird ja auch von Lars Klingbeil in dem Video nochmal deutlich gesagt.
Genau, das. Und ach, ich würde mich freuen, wenn Leute einfach generell mehr verständliche Sprache sprechen würden und auf die Themen eingehen würden. Klima war jetzt die eine Sache, Uploadfilter haben Sie jetzt auch gerade gesagt, überhaupt Digitalisierung. Es gibt so viele Themen, die man gerade kommunizieren könnte, egal auf welchem Wege. Ich denke, dass auch diese junge Generation, der kann man jetzt auch nicht vorwerfen, nur auf sozialen Medien rumzuhängen, die würde sich auch schon andere Inhalte reinziehen, wenn man sie dann ansprechen, kommunizieren würde und verständlich.
Wir haben gleich eine Verabredung mit unserem Korrespondenten Frank Capellan im Hauptstadtstudio, aber er ist noch nicht da. Ich höre gerade, er ist jetzt da. Hallo, Herr Capellan im Hauptstadtstudio.
Ja, hallo.
Wir wollen noch mal sprechen über die CDU. Die wollte ja jetzt gerade um 12:30 vor die Presse treten in Personam von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Parteichefin, um zu verkünden, wie jetzt die Reaktion der CDU auf die Rücktrittsankündigungen von Andrea Nahles ausfallen. Haben Sie schon was hören können, Herr Capellan?
Nein, deswegen habe ich mich gerade auch verspätet, weil ich gerade erst ins Studio gekommen bin. Also die Pressekonferenz, die angekündigte, für 12:30 angekündigte Pressekonferenz mit der CDU-Parteivorsitzenden verzögert sich. Da gibt es offenbar noch Redebedarf bei den Christdemokraten. Wir rechnen jetzt so mit 13 Uhr oder vielleicht noch etwas später.
Mhm. Vanessa Wu, ich denke, das verwundert uns jetzt nicht, oder? Dass es da noch Redebedarf gibt bei
der CDU.
Ja, Herr Capellan?
Ja, natürlich, ganz klar. Also man wollte sich ja zusammensetzen bei dieser Klausur, um über die Wahlniederlage zu sprechen, aber auch um über das eklatante Kommunikationsproblem zu sprechen, das man ja ausmachen konnte. Stichwort Rezo-Video in der CDU. Und jetzt ist eben die aktuelle Entwicklung durch den Nahles-Rücktritt dazwischen gekommen. Und wir haben das ja gestern schon gemerkt. Die Union tut jetzt alles, um Zeit zu gewinnen, fordert die Sozialdemokraten zur Besonnenheit auf, bloß nicht raus aus der GroKo. Aber da wird natürlich jetzt drüber gesprochen und da wird auch ein Thema sein, was kann man den Sozialdemokraten anbieten, damit sie in dieser großen Koalition bleiben? Wie weit wird man da gehen?
Ja, und wie weit wird man denn gehen? Was könnten mögliche Angebote sein?
Naja, die Sozialdemokraten haben Forderungen gestellt, auch heute, morgen bereits wieder. Also Klimaschutzgesetz, das ist vereinbart, das will man in diesem Jahr auf den Weg bringen. Die Frage ist nur, wie wird das dann konkret aussehen, dieses Gesetz? Wie konkret wird es sein? Und da haben ja auch mittlerweile Leute in der SPD, Kevin Kühnert war einer der ersten, der da Druck gemacht hat, ganz besondere Vorstellungen. Aber dann das große Thema Grundrente natürlich. Ohne Bedürftigkeitsprüfung geht eigentlich mit der Union gar nicht. Steht auch so im Koalitionsvertrag, dass es diese Bedürftigkeitsprüfung geben muss. Aber da wollen die Sozialdemokraten was sehen. Wir müssen Trophäen nach Hause bringen. Das hatte Thomas Oppermann, ich glaube, gestern dann gesagt, wenn wir diese Koalition fortsetzen wollen. Mhm. Naja, auch die Sozi spielen jetzt ein wenig auf Zeit. Die Parteispitze, das wurde heute Morgen dann beschlossen, die wird jetzt nicht ganz schnell neu besetzt. Ein Trio soll die Partei führen bis zu einem Sonderparteitag.
Genau, da haben wir vorhin schon eingehend drüber gesprochen. Aber jetzt nochmal geblieben bei der CDU. Frau Wu, ist die CDU tatsächlich gut beraten, den Ball jetzt flach zu halten, weil sie ja eben tatsächlich auch selbst nicht sehr gut aufgestellt ist, auch nach der Europawahl, wo sie ja sehr verloren hat, zum ersten Mal unter die 30%-Marke gefallen ist bei einer nationalen Wahl?
Ja, das ist die Frage, ob auch die CDU überhaupt noch diese große Partei ist, die der anderen kleineren Partei noch so viele Zugeständnisse machen kann, weil letzten Endes beide gerade große Wahlverlierer sind. Ich weiß nicht, ob sie mit dem Status quo behalten, Ball flach halten, ein paar kleine Zugeständnisse und irgendwie geht es dann schon weiter, ob sie damit noch lange weiterkommt, weil das ist einfach schon der Modus operandi seit Ewigkeiten. Also was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass die CDU auch nochmal selber klarer etwas Neues vorschlägt, außer vielleicht zwei, drei Zugeständnisse an die SPD, um doch noch an der GroKo zu bleiben, weil es ist ja nicht so, dass irgendwie die SPD auch noch in einer super tollen Verhandlungsposition wäre. Eigentlich sind es gerade beide Parteien nicht, eigentlich sind beide gerade total vor dem Abrutschen und müssen jetzt einfach mal was anderes vorlegen, außer Kleinigkeiten. Mhm.
Naja, und Kramp-Karrenbauer, wenn ich mich da einschalten darf, die spürt natürlich auch, dass sie die Grünen im Nacken hat. Das hat sie ja wohl gestern Abend gesagt. Wir müssen aufpassen, dass uns die Grünen nicht überholen. Das hat ja wohl auch viele im Konrad-Adenauer-Haus aufgeschreckt. Also die jüngste Umfrage, wonach erstmals die Grünen vor der Union lagen. Und da muss man natürlich auch sehen, wie man darauf reagiert. Und da würde ich sagen, gerade was Umgang mit den neuen Medien angeht, YouTube, da kann Kramp-Karrenbauer einem Robert Habeck nicht das Wasser reichen. Und das ist ein großes Problem für sie, da wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen.
Ja. Die Grünen schneiden tatsächlich besser ab bei der Frage, wer vertritt eine moderne bürgerliche Politik? Offensichtlich sagt die Statistik, die Grünen vertreten da im Moment eine modernere bürgerliche Politik.
Ja, modern und bürgerlich vor allem, das passt da gut zusammen. Und was es eben einfach noch gar nicht gab und was die SPD einfach hinterlassen hat als Lücke, ist die Menschen, die sich eben nicht als bürgerlich sehen, die irgendwie trotzdem noch prekär leben und so weiter und so fort. So. Und diese Menschen, wo ist gerade die Partei, die sie auffängt? Eigentlich sollte es die SPD sein oder zumindest die Linken. Aber die.
Herr Capellan, aber nochmal an die Zugeständnisse gedacht, die vielleicht gemacht werden könnten. Ist es denn dann denkbar, dass die CDU sagt, okay, also die Bedürfnisprüfung bei der Grundrente, die können wir dann wirklich kippen, ist in Ordnung, wir machen es so, wie die SPD es sich wünscht.
Ich kann mir das nicht vorstellen und da gibt es ja auch entsprechenden heftigen Widerstand aus der CDU selbst und ich glaube, da stünde sie noch schlechter da, Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn sie jetzt allzu schnell darauf eingehen würde. Also ich glaube, da wird man dann auch versuchen, noch einmal auf Zeit zu spielen, ein wenig Zeit zu gewinnen, möglicherweise eben auch bis zu den wichtigen Landtagswahlen, 1. September, Brandenburg-Sachsen. Und dass die SPD sich bis dahin nicht neu aufstellt, das hat sicherlich auch mit dieser Wahl zu tun. Also im Prinzip könnte man jetzt innerhalb eines Monats einen Sonderparteitag ins Leben rufen und eine neue Parteispitze bestimmen. Aber da steht sicherlich auch das taktische Kalkül dahinter, dann ja die drohenden Wahlniederlagen nicht einer neuen Chefin, einem neuen Chef dann ankreiden zu müssen.
Also insofern finden Sie das gut, dass diese kommissarische Leitung jetzt durch Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel dann kommissarisch eben sein soll, bis die Wahlen überstanden sind?
Ja, ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man da schneller würde zu Potte kommen können. Und ich glaube auch, dass die Leute, die jetzt Wahlkampf machen, die wünschen sich Klarheit darüber. Immerhin hat man jetzt mit Manuela Schwesig, das war eigentlich auch erwartet worden, dass sie eine Rolle spielen wird, eine Frau, eine relativ junge Frau aus dem Osten dann an die Spitze gesetzt. Und da hofft man eben, dass sie da noch was wird reißen können bei den Landtagswahlen in den neuen Bundesländern. Aber es zeichnet sich auch ab, also diese Verzögerung ist auch dahingehend begründet, dass man in der SPD nun eine Urwahl haben will und dass man über eine Doppelspitze redet. Da wird zum Beispiel Kevin Kühnert jetzt auch ins Gespräch gebracht. Er vielleicht mit Manuela Schwesig. Das sind solche Gedankenspiele. Wenn man aber eine Urwahl machen möchte und auch eine Mitgliederbefragung über den Fortbestand der Großen Koalition, also diese berühmte Halbzeitbilanz-Revisionsklausel anwenden, das dauert alles Zeit. Also bis man da die Mitglieder eingebunden hat. Dass man das tut, das halte ich in der Tat für richtig. Da hat man viel zu lange versprochen, dass man da mehr Mitgliederbeteiligung will. Das hat auch Andrea Nahles vor zig Jahren schon gemacht als Generalsekretärin, als sie eine Parteireform auf den Weg gebracht hat. Also da muss die SPD jetzt auch entsprechend liefern.
Frank Kapellan im Hauptstadtstudio. Dankeschön. Vanessa Wu, ich denke, Sie werden heute nicht laufen und rennen, weil Sie gerade ein bisschen erkältet waren, heute aber wieder gut dabei sind. Aber Sie werden vielleicht Ihre Verlobung feiern heute Nachmittag.
Ah, absolut. Und vor allem Hochzeitspläne schmieden. Das macht sehr viel Spaß, sich Gedanken zu machen, wie man sowas bikulturell auch gut hinbekommt.
Bikulturell? Denn Sie haben vietnamesische Wurzeln und Ihr Mann?
Genau. Deutsche. Er ist Deutscher.
Okay. Genau. Ja,
dann bayerisch und vietnamesisch wird das.
Klasse. Wünsche ich Ihnen ein schönes gemeinsames Leben.
Danke.
Das werden Sie hoffentlich haben. Und danke, dass Sie in dieser Stunde hier waren.
Gerne.